Schwanstein. Das Laternenlicht füllte die Straßen von Schwanstein wie verlaufene Milch. Gaslicht und hölzerne Kutschräder, die über holpriges Kopfsteinpflaster rollten, Frauen in langen Röcken, die Säumen nass vom Regen. Die feuchte Herbstluft roch nach Rauch und Kohlenasche schwärzte die Wäsche, die zwischen den spitzen Giebeln hing. Es gab inzwischen einen Bahnhof, gleich gegenüber der Postkutschstation und ein Telegrafenbüro. Ein Fotograf bannte steife Hüte und berüschte Röcke auf Platten aus Silber, und Fahrräder lehnten an Hauswänden, an denen Plakate vor Wassermännern und Goldraben warnten. Nirgendwo ahmte die Spiegelwelt die andere Seite so eifrig nach wie in Schwanstein, und Jacob hatte sich natürlich schon oft gefragt, wie viel von all dem durch den Spiegel gekommen war, der im Arbeitszimmer seines Vaters hing. Im Museum der Stadt gab es ein paar Dinge, die verdächtig nach der anderen Welt aussahen. Ein Kompass und eine Kamera kamen Jacob sogar so bekannt vor, dass er sie für das Eigentum seines Vaters hielt, aber niemand hatte ihm sagen können, wohin der Fremde verschwunden war, der sie hinterlassen hatte. Die Glocken der Stadt läuteten den Abend ein, als Jacob die Straße hinunterging, die zum Marktplatz führte. Vor einem Bäckerladen verkaufte eine Zwergin geröstete Kastanien. Der süße Duft mischte sich mit dem Geruch der Pferdeäpfel, die überall auf dem Straßenpflaster lagen. Die Idee des Automotors war bislang nicht durch den Spiegel gedrungen, und das Denkmal auf dem Marktplatz war das Reiterstandbild eines Fürsten, der in den umliegenden Hügeln noch Riesen erschlagen hatte. Er war ein Vorfahre der derzeitigen Kaiserin Therese von Austrien, deren Familie nicht nur Riesen, sondern auch Drachen so erfolgreich gejagt hatte, dass beide in ihrem Herrschaftsgebiet als ausgestorben galten. Der Zeitungsjunge, der neben dem Denkmal die neuesten Nachrichten in den Abend rief, hatte deshalb sicher nie mehr als den Fußabdruck eines Riesen oder die Spuren von Drachenfeuer an der Stadtmauer zu Gesicht bekommen. Entscheidende Schlacht, hohe Verluste, General gefallen, geheime Verhandlungen mit den Goyle. Es herrschte Krieg in der Spiegelwelt und er wurde nicht von Menschen gewonnen. 4 Tage waren vergangen, seit Will und er einem ihrer Stoßtrupps in die Arme gelaufen waren, aber Jacob sah sie immer noch aus dem Wald kommen. 3 Soldaten und einen Offizier, die steinernen Gesichter feucht vom Regen, Augen aus Gold und schwarze Klauen, die den Hals seines Bruders aufrissen. Goyle. Pass auf deinen Bruder auf, Jacob. Er drückte dem Jungen 3 Kupfergroschen in die schmutzige Hand. Der Heinzel, der auf seiner Schulter hockte, beäugte sie voll Misstrauen. Viele Heinzel schlossen sich Menschen an und ließen sich von ihnen füttern und kleiden, was allerdings nichts an ihrer ständig schlechten Laune änderte. »Wo stehen die Goyle?« Jacob nahm sich eine Zeitung. »Keine 5 Meilen von hier.« Der Junge zeigte nach Südosten. »Wenn der Wind günstig stand, hat man die Schüsse gehört. Aber seit gestern ist es still.« Er schien fast enttäuscht. In seinem Alter klang selbst der Krieg nach Abenteuer. Die kaiserlichen Soldaten, die aus dem Wirtshaus neben der Kirche kamen, wussten es sicher besser. Zum Menschenfresser. Jacob war Zeuge bei dem Ereignis gewesen, das dem Wirtshaus seinen Namen gegeben und seinen Besitzer den rechten Arm gekostet hatte. Albert Chanute stand mit mürrischer Miene hinter dem Tresen, als Jacob in die dunkle Schankstube trat. Chanute war ein so feister Klotz von Mann, dass man ihm nachsagte, Trollblut in den Adern zu haben. Nicht gerade ein Kompliment in der Spiegelwelt. Aber bis der Menschenfresser ihm den Arm abgehackt hatte, war Albert Chanute der beste Schatzjäger von ganz Austrien gewesen, und Jacob war viele Jahre bei ihm in die Lehre gegangen. Chanute hatte ihm gezeigt, wie man es hinter dem Spiegel zu Ruhm und Reichtum brachte, und Jacob hatte zum Ausgleich verhindert, dass der Menschenfresser dem alten Schatzsucher auch noch den Kopf abschlug. Die Wände des Schankraums waren bedeckt mit Andenken an Chanutes ruhmreichere Tage. Der Kopf eines Braunwolfs, die Ofentür aus einem Lebkuchenhaus, ein Knüppel aus dem Sack, der von der Wand sprang, wenn ein Gast sich nicht benahm, und gleich über dem Tresen aufgehängt an den Ketten, mit denen er seine Opfer gefesselt hatte, ein Arm des Menschenfressers, der Chanutes Schatzjägertage beendet hatte. Die bläuliche Haut schimmerte immer noch wie Echsenleder.
»Sieh an, Jacob Reckless!«
Chanutes mürrischer Mund verzog sich tatsächlich zu einem Lächeln.
»Ich dachte, du wärst in Lothringen auf der Suche nach einem Stundenglas.«
Chanut war eine Legende als Schatzjäger gewesen, aber Jacob hatte inzwischen einen mindestens ebenso guten Ruf auf diesem Gebiet, und die drei Männer, die an einem der fleckigen Tische saßen, hoben neugierig die Köpfe.
»Werde deine Kundschaft los«, raunte Jacob Chanut über den Tresen zu. »Ich muss mit dir reden.«
Dann stieg er hinauf zu der Kammer, die seit Jahren der einzige Ort war, den er in dieser oder der anderen Welt sein Zuhause nannte. Ein Tischlein deck dich, ein gläserner Schuh, der goldene Ball einer Prinzessin. Jacob hatte schon vieles in dieser Welt gefunden und für viel Geld an Fürsten und reiche Händler verkauft. Aber in der Truhe, die hinter der Tür der schlichten Kammer stand, bewahrte er die Schätze auf, die er für sich behalten hatte. Sie waren sein Handwerkszeug und Rettung in vielen Notlagen gewesen. Aber Jacob hätte nie gedacht, dass sie ihm eines Tages würden helfen müssen, seinen eigenen Bruder zu retten. Das Taschentuch, das er als erstes aus der Truhe nahm, war aus einfachem Leinen, aber wenn man es zwischen den Fingern rieb, brachte es zuverlässig 1 bis 2 Goldtaler hervor. Jacob hatte es vor Jahren von einer Hexe bekommen, für einen Kuss, der ihm noch Wochen auf den Lippen gebrannt hatte. Die anderen Dinge, die er in seinem Rucksack verstaute, sahen ebenso unscheinbar aus. Eine silberne Schnupftabakdose, ein Schlüssel aus Messing, ein Zinnteller und ein Fläschchen aus grünem Glas. Doch jedes einzelne hatte ihm schon mindestens einmal das Leben gerettet. Die Schankstube war leer, als Jacob die Treppe wieder herunterstieg, und Chanut saß an einem der Tische und schob ihm einen Becher Wein hin, sobald er sich zu ihm setzte.
»Also, welchen Ärger hast du diesmal?«
Chanut warf dem Wein einen begehrlichen Blick zu, aber er selbst hatte nur ein Glas Wasser vor sich stehen. Früher war er so oft betrunken gewesen, dass Jacob die Flaschen vor ihm versteckt hatte, obwohl Chanut ihn dafür jedes Mal verprügelt hatte. Der alte Schatzjäger hatte ihn oft geschlagen, auch wenn er nüchtern gewesen war, bis Jacob eines Tages seine eigene Pistole auf ihn gerichtet hatte. Chanut war auch in der Höhle des Menschenfressers betrunken gewesen, und vermutlich hätte er seinen Arm behalten, hätte er damals geradeaus sehen können. Danach hatte er das Trinken aufgegeben. Der Schatzjäger war ein lausiger Vaterersatz gewesen, und Jacob war immer etwas auf der Hut vor ihm. Aber wenn irgendjemand wusste, was Will retten konnte, dann war es Albert Chanut. »Was würdest du tun, wenn einer deiner Freunde die Klauen der Goyle zu spüren bekommen hätte?« Chanut verschluckte sich an seinem Wasser und musterte Jacob, als wollte er sicher gehen, dass er nicht von sich selbst sprach.
»Ich habe keine Freunde«, grunzte er, »und du auch nicht. Man muss ihnen trauen, und darin sind wir beide nicht gut. Wer ist es?«
Aber Jacob schüttelte nur den Kopf.
»Ach ja, Jacob Reckless liebt es geheimnisvoll. Wie konnte ich das vergessen?«
Chanuts Stimme klang bitter. Er hielt Jacob trotz allem für den Sohn, den er nie gehabt hatte.
»Wann haben Sie diesen Freund erwischt?«
»Vor 4 Tagen.« Die Goyle hatten sie unweit eines Dorfes angegriffen, in dem Jacob nach dem Stundenglas gesucht hatte. Er hatte unterschätzt, wie weit ihre Stoßtrupps schon in kaiserliches Gebiet vordrangen, und Will hatte nach dem Angriff solche Schmerzen gehabt, dass sie Tage für den Rückweg gebraucht hatten. Zurück? Wohin? Es gab kein Zurück mehr, aber Jacob hatte nicht das Herz gehabt, Will das zu sagen. Chanut fuhr sich durch das borstige graue Haar.
4 Tage? Vergiss es, dann ist er schon halb einer von ihnen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, in der die Kaiserin sie in allen Farben gesammelt hat und dieser Bauer uns einen Toten als Onyx andrehen wollte, dem er die Mondsteinhaut mit Lampenruß gefärbt hatte?
Ja, Jacob erinnerte sich. Die Steingesichter. So hatte man sie damals noch genannt und Kindern Geschichten über sie erzählt, um ihnen Angst vor der Nacht zu machen. Während er mit Chanut umherzog, hatten sie gerade begonnen, auch in Höhlen über der Erde zu hausen, und jedes Dorf hatte Goyle-Hetzjagden organisiert. Aber inzwischen hatten sie einen König, und er hatte aus den Gejagten Jäger gemacht. Neben der Hintertür raschelte es, und Chanut zog sein Messer.
Er warf es so schnell, dass er die Ratte im Sprung an die Wand nagelte.
»Diese Welt geht zugrunde«, knurrte er und schob den Stuhl zurück. »Die Ratten werden groß wie Hunde, auf der Straße stinkt es wie in einer Trollhöhle von all den Fabriken und die Gäuel stehen nur ein paar Meilen von hier.«
Er hob die tote Ratte auf und warf sie auf den Tisch.
»Es gibt nichts, was gegen das steinerne Fleisch hilft. Aber wenn es mich erwischt hätte, würde ich zu einem Hexenhaus reiten und im Garten nach einem Busch mit schwarzen Beeren suchen.«
Janüt wischte sich das blutige Messer am Ärmel ab.
»Allerdings muss es der Garten einer Kinderfresserin sein.
Ich dachte, die wären alle nach Lothringen gezogen, seit nicht nur die Kaiserin, sondern auch die anderen Hexen sie jagen.«
»Aber ihre Häuser sind noch da. Die Büsche wachsen dort, wo sie die Knochen ihrer Opfer vergraben haben. Die Beeren sind das stärkste Gegenmittel gegen Flüche, von dem ich weiß.«
Hexenbeeren. Jacob musterte die Ofentür, die an der Wand hing. »Die Hexe im Schwarzen Wald war eine Kinderfresserin, oder?«
»Sie war eine der schlimmsten. Ich habe in ihrem Haus mal nach einem dieser Kämme gesucht, die dich in eine Krähe verwandeln, wenn du sie ins Haar steckst.«
»Ich weiß, du hast mich vorgeschickt.«
»Tatsächlich?«
Janüt rieb sich verlegen die fleischige Nase. Er hatte Jacob weisgemacht, dass die Hexe ausgeflogen war. »Du hast mir Schnaps auf die Wunden gegossen.« Man sah die Abdrücke ihrer Finger immer noch an seinem Hals. Es hatte Wochen gedauert, bis die Brandwunden geheilt waren. Jacob warf sich den Rucksack über die Schulter. »Ich brauche ein Packpferd, Proviant, zwei Flinten und Munition.« Aber Janüt schien ihn nicht gehört zu haben. Er starrte auf seine Trophäen.
»Ach, gute alte Zeiten«, murmelte er. »Die Kaiserin hat mich 3-mal persönlich empfangen. Auf wie viele Male hast du es gebracht?«
Jacob rieb das Tuch in seiner Tasche, bis er 2 Goldtaler zwischen den Fingern fühlte. 2-mal«, sagte er und warf die Taler auf den Tisch. Er brachte es inzwischen auf 6 kaiserliche Audienzen, aber Janüt machte die Lüge sehr glücklich.
»Steck das Gold wieder ein«, brummte er. »Ich nehme kein Geld von dir.«
Dann hielt er Jacob sein Messer hin.
»Hier«, sagte er, »es gibt nichts, was diese Klinge nicht zerschneidet. Ich habe so eine Ahnung, dass du sie nötiger brauchen wirst als ich.«